Ja, Pfarrer Hans-Michael Sims ist ein Pfarrer im Ruhestand, wobei weder der Ruhestand noch die Corona-Krise lassen dich zur Ruhe kommen, deswegen bist du heute hier. Aus Leipzig seid ihr gekommen und er war lange Zeit der Leiter des Julius-Schniewind-Hauses in Schönebeck und wir freuen uns ganz sehr, dass du bis hier in die Provinz auf die Berge des Erzgebirges gekommen bist, um uns Gottes Wort auszulegen und wir wünschen dir viel Segen dabei.
Wir sind nach Annaberg in Höhen aufgestiegen. So verhält sich's. Das Thema eins in Christus trotz unterschiedlicher Meinungen. Das ist eine kleine Änderung. Ich habe das Wort Meinungen genommen, nicht Auffassungen. Das ist das biblische Wort Meinungen. Eigentlich ein heikles Thema. Als meine Frau mein Manuskript mal durchgelesen hat, da war die Befürchtung, es könnten mehr Fragen entstehen, als beantwortet werden. Wir haben nachher noch eine Zeit, wo Fragen gestellt werden können. Ich will einfach versuchen, einen Grundriss zu ziehen. Es geht um vier Dinge, das sind vier Stichworte, vier Punkte. Erstens eins in Christus, zweitens unterschiedliche Meinungen, drittens eins in Christus trotz unterschiedlicher Meinungen und viertens Irrlehren. Erstens eins in Christus. Wenn wir neutestamentlich von Christus reden, dann ist das einerseits ein Ehrentitel, der Messias. Und auf der anderen Seite, besonders in den Briefen des Apostels Paulus, ist Christus immer Jesus und die Seinen, ist immer der Leib Christi. Eins in Christus heißt immer eins mit ihm und eins mit den Gliedern, die zu seinem Leib gehören. Das ist nun für Kinder Gottes etwas völlig Normales. Das ist auch eine der ersten und schönsten Erfahrungen, die wir als Kinder Gottes machen. Man muss sich die Gemeinschaft nicht erkämpfen, sondern sie ist einfach da. Also für mich war das etwas ganz Besonderes. Zu DDR-Zeiten war das Beherbergen noch ein großes Thema. Da waren wildfremde Leute da, die man nie gesehen hat und gekannt hat. Man war eins miteinander. Da war man irgendwo im Quartier und da sagten die Quartiereltern, hier ist der Kühlschrank, hier ist der Schlüssel. Wir waren wildfremd, aber wir waren eins miteinander, eins in Jesus. Also das ist eine Erfahrung, dass selbst wenn man sich völlig fremd ist, in der Gegenwart Gottes eins ist, in einer ganz tiefen Weise beieinander ist. Ein Herz und eine Seele, so sagt es die Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und solch ein Miteinander, das macht glücklich. Das hebt sich auch in einer bemerkenswerten Weise von anderen Formen der Gemeinschaft, die es ja auch gibt, ab. Es ist ein Einssein, das auch vor der Welt ein starkes Zeugnis ist. Seht, wir haben sie einander so lieb, haben die Kirchenväter gesagt. Es ist eine Einheit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt diese Einheit. Die kann nie mit menschlichen Mitteln hergestellt werden. Nicht, dass man sagt, wir geben uns mal eine Satzung oder wir geben mal uns ein paar Ziele oder wir haben mal ein gemeinsames Projekt, wir bauen mal den Turm zu Babel und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir wissen genau, wie das ausgegangen ist. Sie zerstreuten sich und sprachen alle eine andere Sprache. Nein, das Geheimnis der Einheit ist das Geheimnis der Innewohnung des Heiligen Geistes. Der macht eins. Das Geheimnis der Einheit unter den Kindern Gottes ist das Leben aus Gott, das wir empfangen haben. Und das ist wirklich Leben und es ist wirklich von Gott und wir haben es wirklich empfangen. Es ist eine Realität. Es ist das Jesusleben. Es ist das neue Leben. Es ist das ewige Leben. Es ist das Leben des Heiligen Geistes, was wir in der Wiedergeburt empfangen haben. Und wer zu Jesus gehört und wer Jesus nachfolgt und wer ein Eigentum Jesu ist, das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein, steht Römer 8, Vers 9. Für die vorfindliche Einheit der Kinder Gottes gibt es noch andere Koordinaten, die stehen Epheser 4, Vers 4 bis 6. Ich will sie bloß kurz anrühren. Die Kinder Gottes haben alle einen Herrn, Jesus Christus. Ihr Leben wird von ihm bestimmt. Es ist nicht ein selbstbestimmtes Leben. Und da es von ihm bestimmt wird, ist es ein Leben in Einheit mit all denen, die auch zu Jesus gehören. Die Kinder Gottes haben Vergebung der Sünden empfangen durch das Blut Jesu. Es gibt nichts anderes. Und schon das Blut Jesu, was uns reinwäscht von allen Sünden, macht uns zutiefst miteinander eins. Wir sind getauft mit der einen Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ob als Säugling, als Kind oder Erwachsener, ist völlig egal. Es gibt nur die eine Taufe. Wir sind Kinder des einen himmlischen Vaters. Wir werden nicht nur Kinder genannt, wir sind auch keine Adoptivkinder. Wir sind wirkliche Kinder des himmlischen Vaters. Das ist, um es mal modern zu sagen, genetisch bestimmt, weil sein Leben in uns ist. Wir sind gezeugt durch das Wort Gottes, also das ist genetisch bedingt und deswegen sind wir von vornherein als Kinder Gottes immer miteinander eins. Wir sind Familie Gottes, Brüder und Schwestern und haben einen Vater und einen Herrn Jesus Christus. Und wir haben den Glauben an das eine Wort Gottes. Wir gehen auf das eine Ziel zu, das Reich Gottes. Das sind alles gewaltige Dinge, die uns miteinander eins machen, die man uns aber nicht eintrichtern muss, sondern sie sind von Anfang an durch das Geschehen der Wiedergeburt da. Und trotzdem, das Normale ist nicht immer das Selbstverständliche. Es gibt die Gefahr, ständig die Gefahr, die Einheit zu verlassen. Davor warnt uns die Heilige Schrift immer wieder. Ertrage einer den anderen in der Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Epheser 4, Vers 2 und 3. Hören wir noch mal richtig. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist. Sie ist da. Sie ist per se da. Aber wir sollen aufpassen, dass wir sie nicht verlassen. Seid eines Sinnes untereinander, steht viermal im Neuen Testament. Was nicht heißt, dass wir alle eine Meinung haben sollen. Eines Sinnes. Das heißt einsinnen und trachten. Das heißt auf ein und dasselbe ausgerichtet sein. Es gibt das schöne Wort Eintracht. Auf ein und dasselbe trachten. Das ist gemeint. Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet, dass die, die an ihn glauben, alle eins seien. Das hat er gebetet. Wodurch? Er spricht vorher davon, der Vater ist in mir und ich bin im Vater und ihr sollt genauso in mir sein und ich in euch. Das heißt, dieses Leben Jesu, das ist das, was die Einheit ausmacht. Das sollen wir bewahren. Wozu? Dass die Welt erkenne, dass er, Jesus, von Gott gesandt ist. Also, eins sein untereinander, das heißt beim Herrn sein. Je näher wir beim Herrn sind, also unser Leben bei ihm ist, umso mehr sind wir eins miteinander. Und je mehr wir uns von ihm entfernen, umso mehr entzweien wir uns. Dann wird es schwierig. Die Einheit verlassen heißt den Herrn verlassen. Und das ist eine Stelle, wo sich sehr genau zeigt, ob wir geistlich gesinnt sind oder fleischlich gesinnt sind. Wer sich selbst für klug hält, wer selbst auf seine Ehre bedacht ist, wer den Weg des Kreuzes scheut und nicht bereit ist, auch einmal den anderen so, wie er ist, zu tragen, der offenbart eine fleischliche Gesinnung. Das macht uneins. Und eins wird man auch dann, wenn man sich Lehren zuwendet, wonach einem die Ohren jucken. Da sind wir gerade bei der fortlaufenden Tageslese, 2. Timotheus 4, Vers 3 steht es. Oder wenn der Verstand die Herrschaft hat in Lehrfragen, und dann wird herumgedacht und es muss doch so sein, es muss so sein, der Verstand bestimmt alles. Dann kann man sich leicht bekriegen. Es gibt aber auch ein anderes Phänomen in der Gemeinde Jesu, darauf wird mehrfach gerade auch im 1. und 2. Timotheusbrief, Titusbrief hingewiesen. Da gibt es die Seuche der Fragen. Es gibt immer welche, die problematisieren alles. Und dann kann man sich damit rumschlagen und beschäftigen und es bringt nichts. Es wird mehrfach darauf hingewiesen, lass das unnütze Geschwätz sein. Streitet nicht über Lehrmeinungen. Wenn man seine Schwachstellen und manch einer ist ein problematischer Typ und der hat zu allem irgendwo eine Anmerkung und Fragen, aber wenn man seine Schwachstellen kennt, dann soll man die immer in das Erlösungswerk Jesu einbinden, das Blut Jesu auch dafür in Anspruch nehmen, damit solche Schwachstellen nie Stellen werden, wo sich der Teufel ihrer bedient und wo er dann das Werk des Durcheinanderbringens veranstaltet, was für ihn ja typisch ist. In der Bibel wird eine Sache immer hervorgehoben und wird immer wieder der Blick darauf gerichtet. Das ist nicht die Frage, ob wir die Lehre oder die Lehre haben, sondern das ist, ob wir den Geist der Spaltung haben oder den Geist der Einheit haben. Spaltung, das ist das eigentliche Problem. Das ist schon im Alten Testament. Und das ist mitunter von ganz frommen Leuten. Ich nenne Miriam, die Schwester Moses, die auch eine Prophetin ist, so wird sie auch genannt. die das Miriam-Lied, einen wunderbaren Lobpreis anstimmt nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Und dann gibt es den Punkt, wo sie sich ärgert über ihren Bruder Mose wegen der Kuschiterin, die er geheiratet hat. Aha, zwei Frauen, Eifersucht. Aber das wird nicht gesagt, sondern auf einmal kommt eine theologische Frage auf, nämlich, hat denn eigentlich nur Mose das Sagen? Hat nicht jedes Glied im Volk Gottes auch das Sagen? Also Aaron und ich, Miriam. Und auf einmal gibt es Widerstand gegen Mose. Und Aaron mischt mit. Wir kennen diese Geschichte, dass ja Miriam dann aussätzig wird. Interessant, dass sie gerufen werden in die Stiftshütte, in die Gegenwart Gottes, weil man dort eins wird miteinander. In der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dort entscheidet Gott, was richtig ist und nicht. Miriam wird ja dann wieder eingegliedert in das Volk Gottes. Aber eine ganz persönliche Frage, Eifersucht und eine theologische Frage und der Spaltgeist ist da. Das ist die Rotte Korah, dasselbe. Also das ist dann nicht nur ein oder zwei, das sind über 250 Leute. Und zwar stehen da Älteste auch dabei, bewährte Leute, machen mit. Und darüber lässt sich ja nachdenken, dass man sagt, ja, hat denn wirklich nur immer Mose das Sagen? Sind wir nicht auch Volk Gottes, Kinder Gottes? Können wir nicht auch mal unsere Meinung sagen? Und wir haben doch auch irgendwo eine geistliche Befähigung. Das leuchtet sogar ein. Da kann man richtig darüber streiten. Oder wir denken an Absalom, der ja mit seinem Vater nicht einverstanden ist, dass die Sünde Amnons, seines Bruders, der seine Schwester vergewaltigt, die Tamar, dass David damit zu lasch umgeht. Das kann er nicht überwinden. Und wir können das verstehen. Wir könnten sagen, also der Absalom, das ist an für sich richtig, wie der denkt. Das ist geistlich. Der aber dann seinen Bruder Amnon tötet, der dann einen Aufstand macht gegen David, auf einmal kommt eine Spaltung hinein in das Volk Gottes. Es ist irgendwo was richtig, geistlich, aber die Spaltung, die ist nie richtig und die ist nie geistlich. Spaltung steht in einem unlösbaren Zusammenhang mit den Werken des Fleisches, Galater 5, Vers 20. Da steht als Werk des Fleisches diese Spalten. Und diese Spalten steht im Zusammenhang mit Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, alle diese Dinge. Und Spaltung kommt immer aus dem Eigensinn. Auch wenn man den Eindruck erweckt, ganz geistlich zu sein. In Korinth gibt es ja dann mehrere Parteien, die Paulus 1. Korinther 1 aufzählt. Die einen gehören dem Kephas, vertreten den Kephas, also den Petrus, den anderen Apollos, die dritten sind für den Paulus. Und dann gibt es die ganz frommen noch, die sind die Christuspartei. Hätten wir ja normalerweise keine Einwendungen. Und doch auch dort eine Partei, eine Spaltung. Titus 3, Vers 10, da steht ein interessantes Wort. Einen Menschen, der Spaltung hervorruft, meide. Das ist ziemlich klar. Einssein in Christus bedeutet allerdings nie Uniformität. Geistlich gesehen gehören Einheit und Vielfalt immer zusammen. Und zwar im Gleichgewicht. Die Einheit muss der Vielfalt entsprechen. Wenn sie zu viel ist und durch die Einheit nicht gedeckt, dann wird es schwierig. Wenn alles nur nach einer Linie marschiert und die Vielfalt fehlt, das ist auch schwierig. Einheit und Vielfalt gehören im Geistlichen zutiefst zusammen, weil sie zutiefst im Wesen Gottes begründet sind. Gott ist der Dreieinige und er ist der Dreifaltige. Und beides soll sich im Leben der Kinder Gottes, im Leben der Gemeinde widerspiegeln. Einheit und Vielfalt findet ihren ersten Ausdruck in der Schöpfung. Es ist eine Materie, aber so viele Formationen der Materie, der Natur, der Berge, des Himmels, der Planeten, der Sterne. Es ist ein Leben und so viele Arten. Wohl aufeinander abgestimmt, es ist wie ein wunderbarer Kreislauf in der Natur. Wenn man irgendwo eingreift, dann wird es immer problematisch. Ist schon in der Schöpfung ein Anschauungsbeispiel sondergleichen. Wenn heute immer von der Artenvielfalt die Rede ist, die am Sterben ist, durch die ganze Umwelt, dann muss man hintergründig vielleicht auch mal dran denken, dass das Artensterben und dass die Vielfalt zu wünschen übrig lässt, aber die Einheit auch zu wünschen übrig lässt, dass da manches am Werk ist, was eben nicht dem Wesen Gottes entspricht. Der Mensch, ein Abbild Gottes, ist Mann und Frau in unlösbarer Einheit im Bund der Ehe. Schon das ist Vielfalt. Meine Frau und ich sind nun schon über 40 Jahre verheiratet, aber manchmal verstehe ich sie nicht. Ich kann nicht denken wie sie. Aber das umgekehrt genauso. Dann meint sie, das müsste ich doch schon längst begriffen haben. Und wir sind verschieden. Und doch eins. Die Gemeinde ist Leib Christi, hat viele Glieder, je an ihrem Platz und ist doch eins. Es ist der eine Geist und doch verschiedene Gaben. Der eine Herr und doch verschiedene Ämter. Der eine Gott und doch verschiedene Kräfte, Erkenntnisse, Erfahrungen, Charaktere und so weiter. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, da steht's. Also gesund ist eine Gemeinde, wenn Einheit und Vielfalt gleichermaßen ihren Platz haben. Es ist nie recht, wenn Vielfalt beschnitten wird, damit man eine vermeintliche Einheit erzielt. Da wird Leben Gottes angetastet. Und es ist auch nicht recht, wenn alles und jedes in der Gemeinde Raum bekommt, sodass das Leben aus Gott verwildert. Es muss beschnitten werden. Der Weinstock wird beschnitten, damit er mehr Frucht bringt. Einheit und Vielfalt bemessen sich immer an der Frage, ob geistliches Leben befördert wird oder behindert wird. Jetzt nochmal als Zusammenfassung des ersten Punktes. Wer den Geist Gottes hat, mit dem sind wir immer eins. Das ist das Entscheidende. Unabhängig davon, ob er geistig gesehen aus einem anderen Stall kommt als wir und sich in vielem anders benimmt als wir oder ob er auch zu dem einen oder anderen eine andere Meinung hat als wir. Entscheidend ist, er hat den Heiligen Geist. Er ist Kind Gottes. Dann sind wir miteinander eins. Ob er dieselben geistlichen Ausdrucksformen hat wie wir, dieselben Erkenntnisse hat wie wir. Wenn einer bekennt, Jesus ist mein Herr, dann ist sein Herr auch mein Herr. Und es darf uns nichts voneinander trennen. Die Frage der Einheit ist einzig und allein eine Frage der Gliedschaft am Leibe Christi, der Gotteskindschaft, des Heiligen Geistes, des Bekenntnisses zu Jesus. Sie ist, um es mal hier schon an der Stelle deutlich zu sagen, eine Frage des Lebens, nicht der Lehre. Und hier haben wir das zu akzeptieren, wenn der Geist Gottes gegeben ist. Und nicht uns abzulehnen. Zweitens, unterschiedliche Meinungen. Unterschiedliche Meinungen hat es in der Gemeinde Jesu von Anfang an gegeben. Zum Teil ganz schwierige Fragen. Ich will das nur kurz anrühren. Nach Pfingsten war ja die Frage dann, als auf einmal die ersten Heiden zum Glauben kamen, ja was, wie soll das jetzt lang gehen? Müssen die Heiden erst Juden werden und dann können sie Christen sein? Wie ist das? Müssen die beschnitten werden und müssen die das ganze Gesetz des Mose? Und da gab es wirklich unterschiedliche Meinungen, es gab richtig auch Streit, es gab eine ganz problematische Geschichte, ihr kennt sie alle, in der Apostelgeschichte steht das, Petrus, der zum Hauptmann Cornelius gerufen wird, es fällt auf, diese Geschichte wird über zwei Kapitel ganz breit, ausführlich erzählt, hat seinen Grund, weil da nämlich ein Problem drin steckte. Da ging es um die Frage rein und unrein. Da war erst das Gesicht des Petrus um die Mittagszeit mit unreinem Tier und Gott sagt zu ihm, iss. Und er sagt, ich weiß, was richtig ist. Ja, hatte seine richtige Lehre. Und dann kommt das mehrfach, dieses Gesicht. Und dann klingelt es unten sozusagen. Auf einmal stehen da Leute vor der Tür vom Hauptmann Cornelius und sagen, er soll dorthin kommen. Auf einmal, er soll zu jemandem gehen, der nicht Jude ist. Der geht dann hin, der nimmt mehrere Zeugen mit sich, 6 Männer, weil das eine kritische Sache ist. Was werden die anderen sagen? Und dann spricht er dort in dem Haus des Cornelius, dann fällt der Heilige Geist auf alle. Und hier guckt sich um, was ist jetzt hier los? Die sind noch nicht mal getauft. Das ist schon der Heilige Geist da. Diese Geschichte wird dann später nochmal auch erzählt bei dem sogenannten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, da spielt sie noch eine Rolle, da ist Petrus ja mit dabei. Deswegen wird er ja aus dem Gefängnis dann befreit auch, damit er nochmal dieses Zeugnis dort geben soll. Und auch bei diesem Apostelkonzil, wo es um diese Frage ging, wie ist das mit der Beschneidung, wie ist das mit den Heiden, wie können die richtig glauben? Und da steht da, sie hatten Zwietracht und einen nicht geringen Streit. Und als man lange gestritten hat, dann spricht Jakobus, also Urgemeinde. Und gerade der Jakobus spricht, man muss sich das mal vorstellen, das ist so ein richtig gesetzestreuer Jude von Format. Und der spricht nun wirklich das Wort der Weisheit, man soll den Heiden nicht das Gesetz auferlegen, sondern bestimmte Dinge und sie sind genauso Kinder Gottes und sie empfangen genau den Heiligen Geist. Und dort wird eine Klarheit, es ist eine Abmachung dort an der Stelle. Ausgerechnet der Jakobus. Petrus geht zu den Juden, Paulus zu den Heiden und das soll in der Gemeinde bekannt gemacht werden. Es gab andere Fragen, da haben die auch gestritten, kann man Götzenopferfleisch essen oder nicht? Also sozusagen, wir würden sagen, kann man besprochenes Fleisch essen oder nicht? Was, wenn wir wissen, dass dieses Tier gerade besprochen worden ist von irgendeiner Frau, die mit okkulten Kräften arbeitet? Eine Frage. Und Paulus sagt, ja. Aber immer mit Rücksicht auf die Schwachen. Wenn einer das nicht kann, dann soll er es sein lassen. Wenn er es trotzdem macht, ist es ihm Sünde. Und die Starren müssen dann nicht noch vorprellen und müssen ihn belehren, sondern da spielt das Gewissen eine Rolle. Der eine kann, der andere nicht. Im Sendschreiben an Thyatira, Offenbarung 2, Vers 20, da wird von der Isebel gesagt, die ja also eine Irrlehrerin dort ist, die auch sagt, dass man Götzenopferfleisch essen soll. Das wird als Irrlehre bezeichnet. Also da gibt es Fragen, die wurden hin und her bewegt. Welche Feiertage soll man als Christ halten? Die jüdischen Feiertage, die Neumonde, die Sabbate, Yom Kippur? Gar keine Feiertage? Jetzt sind wir auch bei den Heiden, also nicht im Judentum. Heiden kommen zum Glauben. Was sollen die nun machen? Oder Sonntag, den Tag des Herrn? Oder wie ist das mit Ehescheidung? Ist ja heute auch ein Thema. Wie ist das mit Alkohol, mit den Reinheitsgeboten? Markus 10, Vers 9, ein ganz klares Nein Jesu zur Ehescheidung. Und dann doch auf einmal, es sei denn wegen Ehebruchs. Matthäus 19, 9. Und dann doch auf einmal, wenn ein Gläubiger und Ungläubiger zusammen sind in der Ehe und der Ungläubige sagt, das geht nicht, sagt Paulus, gut, dann ist Scheidung möglich. Ich will bloß mal sagen, heiße Fragen. Alle diese Fragen konnten gelöst werden oder zum Teil auch offen gelassen werden und haben das Einssein in Christus nicht behindert. Übrigens, die Bibel selbst ist ein bewegendes Zeugnis der Einheit. Wenn man mal bedenkt, die Bibel ist geschrieben über Jahrhunderte, viele unterschiedliche Verfasser aus unterschiedlichen Kulturen, sogar in verschiedenen Sprachen. Und es werden hunderte Probleme angesprochen, wo man sagen muss, das sind schwerwiegende Probleme, die angesprochen sind. Und welch eine Einheit das Wort Gottes, der Geist Gottes ist. Und das Wort Gottes zusammen, der Geist Gottes macht das eins. Wenn man genau dann hinschaut, dann merkt man, es gibt ja auch sowas wie Widersprüche oder sogenannte Widersprüche. Also so ein klassisches Beispiel, da sagt der Apostel Paulus, wir werden nicht gerecht durch die Werke, sondern durch den Glauben allein. Lesen wir im Jakobusbrief, da sagt es genau umgekehrt. Wir werden nicht durch den Glauben allein gerecht, sondern durch die Werke. Beide berufen sich übrigens auf Abraham. Oder wenn man in Evangelien mal liest, der eine sagt so, der andere sagt es irgendwie noch ein bisschen anders. Und Paulus und Johannes, das sind so die Lehrer im Neuen Testament, die haben eine bestimmte Sicht, aber Petrus und Jakobus sind die Praktiker. Die haben auch wieder eine bestimmte Sicht der Dinge. Und trotzdem, es gibt eine innere Einheit. Es hat alles seine Berechtigung. Es hat seine Berechtigung, dass wir tatsächlich nur gerecht werden durch den Glauben, nicht durch Werke. Das ist ganz wichtig. Aber es hat genauso seine Berechtigung. Ein Glaube bringt Werke hervor, hat Werke hervorzubringen. Wenn er die nicht hervorbringt, ist es kein echter Glaube. Es ist genauso berechtigt. Die Bibel ist ein wunderbares Zeugnis von Vielfalt und Einheit. Jetzt will ich auf etwas hinweisen, das kann nur angedeutet werden, aber es ist für die Perspektive bei diesem Thema nicht unwichtig. In der Kirchengeschichte, das wissen wir alle, haben unterschiedliche Meinungen zu Spaltungen geführt. Heute gibt es ca. 325 Konfessionen und Denominationen weltweit. Nicht dabei die vielen ungezählten freien Gemeinden. Wir reden jetzt hier nicht von Sekten, sondern von Kirchen und Gemeinden, wo nachweislich der Heilige Geist gewirkt hat und noch wirkt. Natürlich, alle diese Formationen haben immer auch eine weniger oder größere Zahl von Namenschristen, also einen Anteil von solchen, die in der Gemeinde sind oder in der Kirche sind und die wir nicht im Reich Gottes wiedersehen werden. Das ist überall. Aber diese Spaltungen sind eine ganz große Not. Die sind meist durch Lehrstreitigkeiten entstanden. Und jetzt, wenn man die Sache mal historisch betrachtet, handelt es sich fast durchweg um Nichtigkeiten. Dazu ein paar Beispiele. Die erste große Spaltung in der Christenheit war die Spaltung zwischen der Ostkirche und der Westkirche. Also wir würden sagen den Orthodoxen und den Katholiken. Im Jahre 1054. Was war letztlich der Grund für diese Spaltung? Ihr werdet es kaum glauben. Der Ostertermin. Die Ostkirche hatte einen anderen Kalender noch, den julianischen Kalender, haben sie bei den Festen bis zum heutigen Tag. Dort war die Meinung, Ostern darf nie vor dem jüdischen Passa sein. Die Westkirche hat als Ostertermin den ersten Sonntag nach dem Frühlingsneumond und da passiert es auch, dass es manchmal vor dem jüdischen Passa ist. Das war letztlich der auslösende Punkt der Spaltung zwischen beiden Kirchen. Es hat dann auch noch anderes gegeben, lehrmäßig, ob der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht oder nur vom Vater ausgeht. In der Theologie die große Frage des Filioque, das Que hinten heißt und. Es ging also nur um diese drei Buchstaben. Es haben dann auch natürlich kulturelle Fragen eine Rolle gespielt. Aber man muss sich mal vorstellen, das hat zur Spaltung geführt. Im Übrigen, ich habe es nachgelesen, 2018, es ging schon 2012 los, 2018 haben sich die Orthodoxen und die Katholiken zusammengetan, um nochmal die Frage des Ostertermins zu klären. Sie wollten eine Einheit herbeiführen. Und es ist 2019, im vorigen Jahr, nicht gelungen. Man muss sich das mal vorstellen. Zur Spaltung zwischen katholischer und evangelischer Kirche kam es 1517 durch Martin Luther. Da spielte der Missbrauch im Ablasshandel die entscheidende Rolle, das Papsttum die entscheidende Rolle, der Papst, der Antichrist. Heute ist der Papst ein größerer Verwaltung der Wahrheit des Wortes Gottes als alle Evangelischen. Gerade ein Papst, Benedikt XVI., der nun ein Erzkatholik ist, hat ein Buch in drei Bänden geschrieben, Jesus heißt das. Wer dieses Buch liest, der merkt, mit dem kannst du sofort eins sein. Also in Jesus, da ist eine solche Jesusliebe da und was der von Jesus sagt, Ich kenne Brüder, Pfarrer auch im Dienst, wirklich wiedergeborene Christen, die haben dieses Buch dreimal gelesen. Ich habe das selbst gelesen, da war ich mal im Krankenhaus. Das hat mich so gefesselt, dieses Buch. Man war eins mit dem Papst. Zur gleichen Zeit, als die Reformation war, also die katholische Kirche tief am Boden war, das war sie wirklich. Und mit dem Ablasshandel, das war nicht richtig, ist alles klar. Aber zur gleichen Zeit hatte Gott schon zwei Leute erweckt innerhalb der katholischen Kirche. Der eine direkt in Rom, das ist der Apostel von Rom, das ist Philipp Neri, der unter den Ärmsten in Rom wirkte und arbeitete mit einer von Gott gegebenen Vollmacht. Da sind Heilungen und Wunder geschehen. Sagenhaft, wer also die Biografie mal von Philipp Neri liest, der liest was Gutes. Da hat Gott schon Gefäße bereitet. Der andere, ein Spanier, Ignaz von Loyola, eigentlich ein Soldat, ein Adliger, der in Sünden gelebt hat, noch und noch, der gehurt und getrunken und sonst was hat, und den Gott auf einmal, ich glaube in Paris sogar, wie heißt die Kirche, die jetzt gebrannt hat, in Notre Dame, in dieser Kirche ist er vom Geist Gottes getroffen worden und hat sich bekehrt und hat alle seine Sünden restlos aufgeräumt. Er hat das Wunder der Wiedergeburt erfahren und da brach was los. Und sofort waren andere dabei und es war wie eine Bewegung. Die katholische Kirche hat die nur gedrückt und die haben schon gedacht, das sind Irrlehrer. Und die sind also wirklich gestutzt worden, die sind beschimpft worden und sonst was. Am Ende ist er auch vom Papst anerkannt worden als eine Bewegung, die bis heute auch in den evangelischen Raum hineingewirkt hat, innerhalb der katholischen Kirche. Ich will bloß mal sagen, das spielen bei Spaltungen auf einmal im Moment irgendwelche Dinge eine Rolle. Historisch sagt man sich, was war denn das? Oder die Spaltung zwischen Reformierten und Lutheranern. Da ging es ja besonders um die Abendmahlsfrage. Und was war letztlich dort der entscheidende Grund? Heute spielt es gar keine Rolle mehr. Die Reformierten und die Lutheraner feiern zusammen Abendmahl. Das ist gegenseitig, das ist völlig vom Tisch. Die Sache, da ging es um die Frage der Realpräsenz. Wie ist Christus im Abendmahl präsent? Bei Luther nur leiblich, es geschieht eine Wandlung. Bei den Reformierten, es geschieht keine Wandlung, aber Christus ist gegenwärtig. Aber nicht nur als der Gekreuzigte, sondern auch als der Auferstandene, als der erhöhte Herr. Eine Spaltung im vorigen Jahrhundert, die bis heute nachwirkt, innerhalb der Gemeinschaftsbewegung 1909, die Spaltung sozusagen zwischen den Evangelikalen und den Charismatikern. Da brachen die Gnadengaben auf, auch die Sprachengabe brach auf. Da gab es ein paar Turbulenzen, auch Dinge, die nicht in Ordnung waren. Aber auf einmal sagten die einen, das ist der Geist von unten. Das gibt es nicht mehr, das gab es nur in Apostelzeiten. Man muss sich mal vorstellen, Brüder und Schwestern mit Namen, die wunderbare Bücher auch geschrieben haben, ich will sie nicht nennen, haben mitunter, wenn sie eine Bahnfahrt machten, meinetwegen von Ostpreußen nach Berlin, um bestimmte Orte einen Bogen gemacht, weil dort sozusagen Charismatiker wohnten, damit sie sich von den Geist nicht infizieren, haben die mit der Bahn einen Bogen gemacht und haben mehr bezahlt. Das hat es im frühen Jahrhundert unter Kinder Gottes gegeben. Wir fassen uns an den Kopf heute. Heute ist theologisch die Sache erledigt. In manchen Kreisen gibt es da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Es ist so schmerzhaft, wenn unter Kindern Gottes Spaltungen entstehen. Ich nenne jetzt mal auch die Brüdergemeinden, die Brüderbewegung, Darbisten. Wir haben eine wunderbare Übersetzung von Ihnen, die Elberfelder Übersetzung. Die haben sich nicht nur gespalten in die offenen und die geschlossenen Brüder, sondern die haben sich dann nochmal vierfach gespalten, auch in den letzten Jahrzehnten. Eine solche Not, da geht es dann um solche Fragen, dürfen wir zusammentun in einem Bund oder ist jede Gemeinde selber autark und sowas. Es ist eine einzige Notspaltung. Und Leute, das müssen wir uns hinter die Ohren mal schreiben, wenn Spaltungen geschehen, wie mal in ein paar Jahrhunderten, wenn es sie überhaupt noch gibt, wie man dann darüber denkt. Da wird man genauso sagen, da haben Kinder Gottes um Nichtigkeiten sich voneinander getrennt. Gut, unsere Fragen heute, wo es dann also bestimmte Streitthemen gibt, die sind anders als in der Heiligen Schrift. Das sind Fragen der Sexualethik. Da geht es um die Frage, wie ist das mit vorehelichem Geschlechtsverkehr? Wie ist das mit Selbstbefriedigung? Wie ist das dann auch mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und so weiter? Fragen des Schriftverständnisses. Was ist zeitbedingt? Was ist nicht zeitbedingt? Da kann man dann über die Schöpfungsgeschichte streiten. Wie ist das? Ist ein Tag wirklich ein Tag oder ist ein Tag wie 1000 Jahre? Gebrauch der Geistesgaben, habe ich eben genannt. Da gibt es dann nochmal einen Takt anders. Wenn man jetzt mal die lebendige Bewegung der Pfingstkirche, vor allen Dingen in den südamerikanischen Staaten, das ist eine gewaltige Bewegung des Heiligen Geistes. Und dann gibt es aber natürlich das, also hast du den Heiligen Geist nur, wenn du in Sprachen betest. Und wenn nicht, hast du ihn nicht. Da kommt auch wieder irgendeine Frage hinein. Die Rolle der Frau in der Gemeinde, Fragen der Alternativmedizin, darf ich das nicht? Es geht bis in die Musik hinein. Können wir das als Kinder Gottes hören oder nicht? Oder Kampfsportarten? Also in der Seelsorge kriegt man ja all diese Dinge herangespielt. Ich will bloß mal ein Beispiel nennen. Hat jemand aus der jungen Gemeinde, auch in der Seelsorge, der machte Taekwondo, der hatte alle Freiheit dazu. Und dann gab es eine Stelle, wo er merkte, die kriegen dann irgendwelche Gürtel kriegen die. Gürtel kriegen die. Und da ging es um einen bestimmten Gürtel, wo er merkte, das mache ich jetzt nicht. Da wertet der Heilige Geist wirklich bei ihm, hat er Schluss gemacht. Dann hatten wir in Schönebeck Besuch von Pastoren aus Südkorea, aus der Erweckungsbewegung. Bewegend. Und dann haben wir auch miteinander gesprochen und dann haben wir gesagt, bei euch Taekwondo, das ist ja auch ein großes Thema bei euch im Lande. Wie geht denn ihr damit um? Fast durchweg alle, wir machen alle Taekwondo. Dann sage ich, wie macht denn das? Wie kommt ihr denn dazu? Kennt ihr nicht den Hintergrund? Da ist doch ein abergläubischer Hintergrund. Da sagt er, ja, das ist so. Das spielt aber für uns überhaupt keine Rolle. Wir machen missionarisch Schulen in Russland auf, Taekwondo-Schulen und missionieren dort. Da habe ich erstmal wieder ganz anders getickt an der Stelle. Es gibt auch eine andere Sichtweise. Aber du kannst nicht generell sagen, der das Wehren hat, hier geht es nicht mehr weiter. Jetzt soll er doch weitermachen und das missionarisch weitermachen. Das geht nicht. Da müssen manchmal zwei verschiedene Meinungen bleiben. Lehrmeinungen begründen nicht das Recht zu Spaltungen. Die meisten Fragen betreffen gar nicht die Grundwahrheiten des Glaubens. Es mag sich eine Gemeinde oder eine Gruppe von Gläubigen abspalten um bestimmter Lehrfragen willen. Es mag sein, dass sie sogar schriftgemäßer die Dinge sehen. Da gibt es schon Unterschiede. Aber sie bilden deswegen noch keine schriftgemäße Gemeinde, weil Spaltung Sünde ist. Die Sünde der Spaltung wiegt schwerer. Mit Christen zusammenzuleben, deren Schriftverständnis ein anderes ist als meins, das ist zwar hart fürs Fleisch, aber gut für den Geist. Und Gott will das Problem nicht durch Trennung lösen, sondern durch das Kreuz. Und dass das Kreuz getragen wird. Ob unsere Gesichtspunkte richtig sind oder nicht, ist nicht entscheidend, sondern ob wir in einer geistlichen Haltung darauf reagieren, eine Haltung der Demut, eine Haltung der Geduld, eine Haltung des Tragens und des Vor-Gott-Tragens. Wir mögen den richtigen Glauben haben, aber Gott will unsere Liebe prüfen. Und nun hier schon an dieser Stelle davon unterscheiden, müssen wir das Problem der Irrlehre. Das ist ein anderes Problem. Das ist auch eine andere Handhabung. Der letzte Punkt dann. Wir sind erst beim dritten. Könnt ihr noch, ich mache es ein bisschen zu ausführlich, geht noch, ja. Eins in Christus trotz unterschiedlicher Meinung. Jetzt kommen wir hier auf Römer 14 und 15 zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorlese oder ob ich lieber einfach auf einzelne Verse verweise. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Kapitel bekannt ist. Was meinst du, Robert? Man kann es zu Hause nachlesen. Das spart etwas Zeit. Also wie das jetzt gelebt werden soll, trotz unterschiedlicher Meinungen, in Christus eins zu bleiben. In Römer 14, 15, da geht es ja um das Kapitel mit den Starken und den Schwachen im Glauben. Auf dieses Problem stoßen wir auch in anderen Gemeinden, auch in Korinth, 1. Korinther 8 und 9, auch zwei Kapitel, da geht es um dieses Problem, auch im Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 14, tragt die Schwachen, steht dort. Und im Grunde genommen gibt es in jeder Gemeinde Starke und Schwache. Und in jeder Gemeinde gibt es dort auch Probleme. Und jedes Mal stellt sich die Frage, wie kommt man damit zurecht? Also, die Schwachen in Rom sind Leute, die kein Fleisch essen, kein Wein trinken und bestimmte Tage höher halten als andere. Die Starken in Rom, die machen genau das Gegenteil. Die trinken Wein, die essen Fleisch und für die sind alle Tage gleich. Zwei verschiedene Meinungen prallen hier aufeinander. Und auf einmal werden sie auch hochstilisiert zu richtigen Glaubensfragen. Das heißt, das Zweitrangige wird zum Erstrangigen, das Erstrangige wird zum Zweitrangigen. Die Starken sagen zu den Schwachen, ihr seid zu eng, zu kleinkariert, zu dogmatisch, zu gesetzlich. Und die Schwachen sagen zu den Starken, ihr nehmt die Dinge nicht ernst genug. Ihr seid zu weitherzig, zu liberal, nicht konsequent. Und das ist herrlicher Stoff, sich miteinander zu streiten. Das kann man ohne Ende fortsetzen. Es wird immer Leute geben in der Gemeinde, die irgendwo in irgendeiner Weise so oder so ticken. Und der Teufel freut sich, wenn wir die großen Linien des Reiches Gottes verlassen und so in den kleinen Dingen uns richtig kaputt machen. Was sagt Paulus, Römer 15, Vers 7? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das Wort annehmen kommt in Römer 14 und 15 viermal vor. Und es bedeutet, wenn man es jetzt mal wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, uneingeschränkte Gemeinschaft gewähren. ohne jeden Vorbehalt dem anderen begegnen. Ihm freundlich und hilfsbereit gegenübertreten. Und es kann auch übersetzt werden, liebevoll Quartier gewähren. Der komische Schwache braucht nicht meine Belehrung, sondern meine Annahme. Das sagt Paulus. Das ist geistlich und nicht fleischlich. Gott hat ihn zu meinem Nächsten gemacht. Was wissen wir über seine Hintergründe? Vielleicht braucht er Regeln, um nicht in Sünde zu fallen. Vielleicht war er Alkoholiker. Vielleicht ist er ganz anders erzogen worden wie wir. Das Gegenteil von annehmen ist richten und verachten. Das sind zwei Worte, die auch mehrfach vorkommen, Römer 14 und 15. Das Wort richten kommt allein 9-mal vor. Richten im Sinne von prüfen, beurteilen, unterscheiden, das ist erlaubt, das ist sogar geboten, das müssen wir. Aber richten im Sinne von verurteilen, das wird in der Heiligen Schrift konsequent verworfen. Da gibt es viele Bibelstellen, die ich jetzt nicht zitieren will. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wer richtet, greift nämlich in den Zuständigkeitsbereich Gottes ein. Das steht uns nicht zu. Da maßen wir uns etwas an, was uns nicht gehört. Richten, das ist die Gefahr der Schwachen in besonderer Weise. Je schwächer nämlich ein Mensch ist, umso härter und strenger geht er mit sich und seiner Umgebung um. Und durchs Richten, ich bin besser und der andere macht etwas, das ist zu lax, bekommt man etwas Oberwasser. Dann erhebt man sich über den Starken, dann ist man wer. Verachten, das ist die Gefahr der Starken gegenüber den Schwachen. Das heißt nämlich geringschätzen, nicht ganz ernst nehmen, von oben herab blicken. Der Verachtete steht dann nicht mehr auf der gleichen Stufe, sondern eine Stufe tiefer oder vielleicht noch ein paar Stufen tiefer. Und es heißt in Vers 3, denn Gott hat ihn angenommen, sowohl den Schwachen als auch den Starken. Gott hat ihn angenommen und deswegen kannst du ihn auch annehmen. Nehmt einander an. Jeder steht und fällt seinem Herrn, Vers 4. Das schließt aus, dass wir uns gegenseitig beherrschen. Unser Leben gehört dem Herrn. Die Beziehung zum Herrn ist das Entscheidende. Und dass diese Beziehung funktioniert, dass diese Beziehung lebendig ist, darauf kommt es an. Darauf hat sich auch alle Seelsorge zu richten. Das Wort Herr kommt in Römer 14, 1 bis 13 7-mal vor. Es geht immer um den Herrn. Und dann steht da ganz kühn Vers 5b, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist aber ein wichtiges Kriterium, dass meine Meinung vor Gott standhält, vor dem Herrn standhält. Ich auf ihn bezogen und gerichtet bleibe und ich ihm auch danken kann dafür. Das Danken ist ein gutes und wichtiges Zeichen und dass ich ein gutes Gewissen haben darf. Vers 6. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft, Vers 22. Und das Gewissen des anderen ist ebenso zu achten. Auch er steht damit vor seinem Herrn. Und wir lernen in Römer 14, dass das Maß des Glaubens verschieden ist. Was dem einen erlaubt ist, kann für den anderen Sünde sein. Was nicht aus Glauben kommt, das ist Sünde, steht Vers 23. Also vorhin habe ich das an Taekwondo gesagt. Genauso ist immer die Frage heute mit der Alternativmedizin, was geht nicht? Und bei den vielen Angeboten, die es heute gibt, ist kaum noch zu überschauen. Also ich muss in der Seelsorge immer ein Buch haben, ihr werdet es kaum glauben, das ist ein ganz weltliches Buch. Das ist von Stiftung Warentest, die alternative Medizin. Das ist wie so ein Lexikon, kannst du immer nachgucken. Da kriegst du die Geschichte, da kriegst du, wie das eingestuft wird, ob die Krankenkasse bezahlt oder nicht und Adressen. Du kriegst alles in Kurzfassung wieder. Und schon, wenn du die Geschichte liest oder wie das wirken soll, kriegt man schon einen gewissen Eindruck. Aber es gibt so Grenzbereiche. Der eine kann, der andere nicht. Was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Wir haben aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und die Freiheit der Starken schließt auch die Freiheit zum Verzicht ein. Ich muss nicht, wenn einer nicht Alkohol trinken darf, auch Alkohol trinken. Ich kann aus Liebe zu meinem Bruder darauf verzichten. Und wenn der Betreffende, ich sage es mal jetzt in der römischen Gemeinde, heute sind es ja andere Fragen, aber wenn der Fleisch isst, was vom Markt kommt, wo man nicht weiß, ist das nun den Götzen irgendwie da mal geweiht oder nicht, was ist damit? Und einer hat die Freiheit und sagt, ich segne das im Namen Jesu und wenn es giftig ist und wenn es ist, das ist für mich nicht, ich habe die Freiheit zu essen. Der andere ist aber ängstlich. Dann wird der Starke Rücksicht nehmen auf den Schwachen. Paulus konnte den Griechen ein Griechen werden und den Juden ein Juden werden, um sie zu Jesus zu führen und nicht einen Anstoß noch, irgendwie unnötig da was reinzulegen, was gar nicht so entscheidend ist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Da steht Vers 17. Und hier führt nun der Apostel Paulus einen Zentralbegriff ein, nämlich das Reich Gottes. Der Blick auf die kleinen Fragen verschließt oft den Blick auf die Gesamtausrichtung. Und diese Gesamtausrichtung ist das Reich Gottes. Der Kleinstreit, gerade der Kleinstreit, meist der Kleinstreit, richtet großen Schaden an. Man denkt oft, es geht um wichtige theologische Fragen und vergisst, manchmal geht es gar nicht um Sachprobleme, sondern um ganz persönliche Probleme. Da stecken manchmal ganz persönliche Dinge dahinter, wie wir das bei Miriam gesehen haben. Und so ist das oft. Die Ausrichtung auf das Reich Gottes scheidet das Wichtige vom Unwichtigen. Diese Ausrichtung befreit von aller Bezogenheit auf mich selber. Das Reich Gottes, die gemeinsame Ausrichtung, bringt zusammen, was menschlich oft kaum zusammenkommt. Der Apostel Paulus gibt zum Einssein in Christus trotz verschiedener Auffassungen drei weitere Hilfestellungen. Die will ich noch kurz nennen und dann kommen wir noch zum Punkt Irrlehre. Erste Hilfestellung. Er weist auf das Sterben hin. Wir müssen alle einmal sterben. Was bedeuten die Probleme im Miteinander angesichts des Todes? Da wird auf einmal wieder das Kleine klein und das Große groß. Das merkt man schon mal, wenn man ernsthafte Probleme mal in der Familie oder irgendwo hat. Auf einmal redet man ganz anders mit Gott. Auf einmal sind bestimmte Dinge gar nicht mehr wichtig. Da geht es um was anderes. Und genauso ist dieser Hinweis auf das Sterben. Leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist wichtig, das ist entscheidend, das muss bleiben. Das ist die geistige Grundkoordinate. Danach soll man messen und sich ausrichten, steht Vers 8. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90, Vers 12. Da werden dann auch diese Fragen alle, die man hat, ziemlich relativ. Manchmal muss man sich bloß vorstellen, was das bedeutet. Ich habe einen schwierigen Bruder, aber ich bin mal in einer großen Not und er besucht mich und er hilft mir und tröstet mich. Ich hatte mal das Problem gehabt, ein ganz lieber Bruder war eingeladen in der Altmark in einer Kirchengemeinde zu einem Vortrag. Er kam nicht aus der Landeskirche, hat aber auch mit Bischöfen schon zusammengearbeitet und evangelisiert. Ein ökumenisch denkender Mann, ein Kind Gottes, wunderbar. Und das kriegte der Superintendent spitz und der hat das verboten. Der kommt nie aus der Landeskirche. Da habe ich mich eingeschaltet, ich habe den Superintendenten angerufen und sagte, das ist ein bewährter Mann, wir kennen den oder so. Ging gar eine Tür hinein und da fiel mir nichts Besseres ein, ihm zu sagen, lieber Bruder, angenommen, Sie wären mal in Nordkorea und wären im Gefängnis, um des Glaubens willen. Und es käme dieser Bruder und würde Sie im Gefängnis dort besuchen. Können Sie da vielleicht auch anders denken? Das hat er nicht verstanden. Ich will bloß mal sagen, wie relativ manchmal auch Dinge werden. Zweite Hilfestellung, Paulus gibt zu bedenken, was wir hier auf Erden leben und tun, müssen wir einmal vor Gott verantworten. Vers 10b, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Hier geht es nicht darum, ob wir gerettet werden oder nicht. Und trotzdem müssen wir nochmal unser Leben verantworten. Manche sprechen vom Preisgericht oder wie, ich will jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Und dort hat jeder von uns noch einmal für sich selber vor Gott Rechenschaft zu geben. Vers 12. Also da stehen wir nicht als Gruppe oder Gemeinde da und ob wir alles richtig gemacht haben und ob es recht war, sondern jeder für sich. Das sollte einem das Richten und Verachten, das Recht haben und ständige Kritisieren vergeben. Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Jakobus 2, Vers 11. Dritte Hilfestellung. Wir werden aufgefordert, dem Frieden nachzustreben und der Erbauung untereinander. Vers 19. An anderer Stelle der Heiligen Schrift heißt es, dass man den Frieden nachjagen soll. Also etwas mit ganzer Kraft tun soll, das fordert mich. Nachjagen. Er suche Frieden und jage ihm nach. 1. Petrus 3, Vers 11. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Also das ist eine richtige Arbeit, dem Frieden nachjagen. Wo der Friede ist, ist der Herr. Der Friede ist immer ein Zeichen der Gegenwart des Herrn, ein Zeichen des Reiches Gottes. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. So heißt es bei den Starken und Schwachen in Korinth, 1. Korinther 8, Vers 1. Und in unserem Zusammenhang, Römer 14, richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder ein Anstoß oder Ärgernis bereite. Vers 13. Ärger, Unfriede, Streit, Rechthaberei in Lehrfragen haben das Potenzial, ein Werk Gottes zu zerstören. Vers 20. Und sind eigentlich immer ein Zeugnis von mangelnder Leidensbereitschaft. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, Irrlehren. Irrlehren, das ist etwas anderes als unterschiedliche Meinungen. Sie führen, wie das Wort schon sagt, in die Irre. Also weg von Gott und weg vom Heil. Von ihnen soll man sich abwenden. Interessant, im selben Römerbrief, Kapitel 14, 15, gibt es in Kapitel 16, ab Vers 17, eine Mahnung des Apostels Paulus. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch, und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also eine andere Tonart. Von denen wendet euch ab. Wenn man Irrlehren folgt, geht man verloren. Deswegen eine ganz andere Sprache. Irrlehren sind dämonischen Ursprungs. 1. Timotheus 4, Vers 1 haben wir gerade jetzt in der fortlaufenden Lese gelesen. 1. Timotheus 4, Vers 1, da steht, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6, da geht es auch darum, prüft die Geister, ob sie aus Gott kommen oder aus einer anderen Quelle, aus einer finsteren, dämonischen Quelle. Also darum treffen wir hier in der Bibel bei Irrlehren auf eine sehr klare Sprache. Habt damit nichts zu schaffen, wendet euch entschieden davon ab. Bei Erkenntnisfragen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das ist völlig unschädlich. Unser Wissen ist Stückwerk, sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 13, Vers 9. Das heißt, keiner hat die Wahrheit letztlich für sich gepachtet. Und das müssen wir immer wissen, Erkenntnisfragen, das sind nicht Fragen des Verstandes, sondern das sind Fragen des Umgangs mit Gott. Erkenntnis gewinnt man im Leben mit Gott. Wahre Theologie geschieht auf den Knien und nirgendwo anders. Und in Erkenntnisfragen können wir voneinander lernen. In Erkenntnisfragen können wir wachsen. Selbst in der Heiligen Schrift gibt es in der Erkenntnis ein Wachstum. Im Alten Testament haben wir noch die Vielehe. Wenn wir bei David denken oder bei Salomo und bei anderen, das ist nicht der ursprüngliche Wille Gottes. Im Neuen Testament gibt es am Ende nur die Einehe. Da muss auch noch drauf geachtet werden, bei den Ämtern, bei den Diakonen, oder sie sollen wirklich nur eine Frau haben, nicht mehrere. Es gibt da ein Wachstum. Oder was die Prophetie betrifft, es gibt eine wachsende Erkenntnis. Je mehr wir dem Tag des Herrn entgegengehen, umso klarer werden Dinge. Es gibt verschiedene Erkenntnisse und wir dürfen uns da gegenseitig bereichern, voneinander lernen, aber es gibt eben Irrlehren auch. Und die sind eine Bedrohung für die Gemeinde Jesu und für das geistliche Leben. Nicht die einzige Bedrohung, es gibt dann auch Verfolgung, das ist auch eine Bedrohung. Es gibt auch Anpassung an die Welt, auch das ist eine Bedrohung. Es gibt auch falsche Absonderung von der Welt, auch das ist eine Bedrohung. Die Bedrohung findet von außen und von innen statt. Kann man der Verfolgung standhalten, dann hat man die eine Front und dann läuft man einer Irrlehre nach. Und dann wird das geistliche Leben ausgelöscht. Irrlehren haben ein frommes Gesicht oder ein unfrommes Gesicht. Darum kümmern die sich nicht. Und sie sind immer da gewesen, schon im Alten Testament gibt es die falschen Propheten. Im Neuen Testament ist von Falschaposteln die Rede, Offenbarung 2, Vers 2, von falschen Christussen, die kommen werden. Paulus spricht von Leuten, die einen anderen Jesus, einen anderen Geist oder ein anderes Evangelium predigen. 2. Korinther 11, Vers 4, Galater 1, 6 bis 9. Er spricht davon, das sind Feinde des Kreuzes Christi, Philipper 3, Vers 2 bis 11 und weitere Stellen. Im Gegensatz zur gesunden Lehre, wie es 1. Timotheus 1, Vers 10 heißt, frisst ihr Wort, nämlich das Wort der Irrlehrer, wie ein Krebs. Also das ist tödlich. Da steht 2. Timotheus 2, Vers 17. Irrlehre führt zum Abfall. Sie ist Rede von verführerischen Geistern und teuflischen Lehren. So haben wir das eben gelesen im 1. Timotheus Kapitel 4. Das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich will jetzt mal drei Schwerpunkte nennen, wo sich Irrlehren gewöhnlich tummeln. Der erste und wichtigste Schwerpunkt ist die Lehre von Christus. Irrlehrer stellen häufig die Gottessohnschaft in Frage. Damit steht und fällt unsere Erlösung. Deswegen sind Irrlehren was ganz anderes als Meinungen. Es wird geleugnet schon in der Heiligen Schrift, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, der zuvor im Himmel war. 1. Johannes 4, Vers 2 und 3. Da gibt es die Auffassung, und die gibt es schon in alter Zeit, Jesus sei erst der Sohn Gottes geworden bei der heiligen Taufe, wo der Vater vom Himmel sagt, du bist mein Sohn. Vorher war es noch gar nicht, war ein normaler Mensch. Das ist Irrlehre. Das steht und fällt unsere Erlösung. Irrlehren gehen immer an das Fundament. Da geht es um unser Heil und unsere Erlösung. Da ist auch die Frage mit der Jungfrauengeburt, die viele leugnen. Dann soll mir mal einer sagen, der die Jungfrauengeburt leugnet, wie der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Der soll mir das mal erklären. Würde ich gern diskutieren. Oder es wird der Sühnetod Jesu am Kreuz annulliert. Er ist gar nicht zu unserer Sühne gestorben, sondern weil er ein guter Mensch war, musste er für das Gute leiden und er ist das Vorbild für die vielen Leidenden auf dieser Erde. Da ist nichts von Erlösung. Oder die Bedeutung des Blutes Jesu wird als eine zeitgeschichtliche Metapher eingeordnet. Das Blut Jesu Christi, das unsere Sünden abwäscht, wird mit Füßen getreten. Da sind wir bei Irrlehren. Häufig wird die leibliche Auferstehung Jesu geleugnet. Das gab es übrigens auch schon in der Urgemeinde, 1. Korinther 15, Vers 12 bis 14. Einige sagen, es gibt keine Auferstehung. Das sind die entscheidenden Dinge, worum es bei Irrlehren geht und die wir dann als Irrlehren einstufen. Der zweite Schwerpunkt ist die Ethik, also der Lebenswandel, wo die biblischen Maßstäbe verschoben werden, als zeitbedingt eingestuft werden. Es gelten nicht mehr die konkreten Gebote, sondern sogenannte ethische Grundprinzipien, also zum Beispiel die Liebe zählt. Die wird so gedehnt, die Liebe, und unter dem Wort wird alles gefasst, da ist alles erlaubt. Oder die Toleranz ist so ein allgemeines, eine allgemeine Metapher und ist wichtiger als das konkrete Gebot, was uns der Herr gegeben hat in seinem heiligen Wort. Bei den Irrlehren wird häufig gerade ein unordentlicher Wandel wahrgenommen. Und die Verirrungen tangieren meist und zuerst den sexuellen Bereich. 2. Timotheus 3, Vers 4 bis 8. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, wie Jannes und Jambres und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellen. Bei den Irrlehrern wird man immer am Lebenswandel sehen, da stimmt was nicht. Die Ethik ist das Kleingeld der Dogmatik. Das heißt also, der Lebenswandel ist das Kleingeld der Glaubenslehre. Der dritte Schwerpunkt sind die Fragen der Endzeit. Die Schrift warnt wiederholt vor falschen Propheten in der Endzeit, dass Irreführungen zunehmen werden. Die Irrlehrer tun sogar Zeichen und Wunder, Matthäus 24, Vers 24, 2. Thessalonicher 3, 9, Offenbarung 13, 13. Auch davon soll man sich nicht blenden lassen. Das ist ganz gefährlich. Der Gedanke des Gerichtes wird zurückgedrängt oder verschwindet ganz. Bei Irrlehrern gibt es kein Gericht mehr. Am Ende nimmt Gott alle an. Das ist übrigens zu unterscheiden von der Lehre der Allversöhnung, die ich nicht teile, die ich auch nicht empfehle. Da wäre manches zu sagen. Aber bei den Allversöhnern gibt es wirklich Brüder und Schwestern, die den Heiligen Geist haben. Das muss man wissen. Also ich kenne diese Truppenteile ein bisschen. Und die Allversöhnler, bei denen wird das Gericht nicht ausgelöscht. Bei denen gibt es auch ein richtiges Gericht. Im Unterschied zu dem, was heute an modernen Irrlehren schwirrt, da gibt es kein Gericht mehr. Ist auch völlig egal, in welcher Religion man dann ist. Oder es gibt kein Ende dieser Welt, entgegen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, sondern es wird immer vollkommener auf dieser Welt und wir werden allmählich sozusagen ins Reich Gottes übergehen. Ich habe nur mal ganz knapp Irrlehren skizziert und nun bin ich auf der letzten Seite meines Manuskriptes. Ihr habt viel aushalten müssen jetzt, aber lasst den Endsport noch zu. Man muss Irrlehren von unterschiedlichen Auffassungen, unterschiedlichen Meinungen unterscheiden, auch von Sonderlehren unterscheiden und sogar von Falschlehren unterscheiden. Ich will das an Beispielen deutlich machen. Bei unterschiedlichen Lehren kann man nie mit letzter Gewissheit sagen, was richtig ist oder was nicht. Also Säuglingstaufe oder Glaubenstaufe. Da kann man tapfer streiten miteinander. Man kann es nicht mit letzter Gewissheit von der Schrift her sagen. Gab es Apostel nur damals? Gibt es auch heute Apostel? Und wenn, was sind das für Leute? Ist die Wiederkunft Jesu vor der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal? Es gibt unterschiedliche Lehren. Findet die Geistestaufe bei der Wiedergeburt statt oder ist das ein Extraereignis? Da kann man richtig streiten. Das geht bis dahin, da kann man streiten darüber, ob man Blutwurst essen darf oder nicht oder und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Lehren und Meinungen, wo man nie mit letzter Gewissheit sagen kann, also so ist es richtig. Dann gibt es Sonderlehren. Bei Sonderlehren werden die Dinge auch von der Bibel abgeleitet. Sie sind nicht unbiblisch. Aber es könnte sein, dass im Gesamtzusammenhang es eine Verengung ist oder eine zu große Erweiterung ist oder wie auch immer. Jedenfalls die Akzente nicht übereinstimmen mit den Akzenten, die die Heilige Schrift setzt. Also typisches Beispiel, nehmen wir katholische Kirche, das Petrusamt des Papstes. Die sagen natürlich, steht doch in der Bibel, Petrus ist gesagt, du bist der Fels, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Also ist nicht unbiblisch, so meinen sie. Oder die Verehrung der Jungfrau Maria. Steht doch in der Heiligen Schrift, sie von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Ist doch nach der Heiligen Schrift. Oder die Frage Sonntag oder Sabbat. Zungenrede für jeden oder nur für einige. Allversöhnung. Also es gibt Sonderlehren. Es gibt Falschlehren, die im Gegensatz zur Heiligen Schrift stehen und die einige wirklich auch vertreten. Da wird schon kriminell. Man würde sie fast gleich unter die Irrlehren verbuchen. Ich bin etwas vorsichtig an der Stelle. Ich sage Irrlehren, dort wird das Heil unter unseren Füßen weggezogen. Da geht es immer um das Grundsätzliche. Da gibt es nicht mehr die Erlösung, wie es die Heilige Schrift sagt. Bei Falschlehren, da geht es um Dinge, dass Leute sagen, also die Wunder Jesu, das sind nur Bilder. Mit denen will Jesus uns was sagen. Das ist falsch. Aber sie sagen es, und es gibt Leute, die tatsächlich von Herzen dem Herrn dienen wollen damit und ihm nachfolgen wollen und diese Auffassung haben. Es gibt Leute, die sagen, den Teufel und den Dämonen gibt es nicht. Das ist falsch. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt Dinge, die sind unbiblisch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Dinge am Rande sofort zu Irrlehren machen. Es gibt auch Falschlehren. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Die meisten Differenzen im Verständnis des Wortes Gottes fallen unter unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Auffassungen und sind geistig zu tolerieren. Das würde ich erstmal ganz dick unterstreichen. Von Irrlehren, die es natürlich auch gibt, von denen haben wir uns fernzuhalten. Sie müssen auch als solche bezeichnet werden, sonst kommen wir unter ihre Macht. Das heißt, die geistig Verantwortlichen haben dafür zu sorgen, dass sie nicht um sich greifen. Tun sie das nicht, muss ich jetzt ganz persönlich deutlich machen, dass ich damit nichts zu tun haben will. Es gibt dann viele Fragen, wie kann man, wenn Irrlehren sind, kann man in der Gemeinde bleiben oder nicht? Ich lasse das mal alles weg. Wie kann man unterschiedliche Meinungen von Irrlehren unterscheiden? Das ist natürlich die Preisfrage. Irrlehren betreffen immer zentrale Fragen unseres Heils. Sie verfälschen das Wesen, das Werk und die erklärten Worte Jesu und tasten unser lebendiges Verhältnis zu Gott an. Wo Irrlehren sind, da fehlt die Liebe, da fehlt die Gnade, die gibt's da nicht. Da fehlt die Demut, da fehlt das Kreuz. Irrlehrer dienen ihrem Bauch, so haben wir das in Römer 16, Vers 18 gelesen. Dasselbe steht nochmal Philipper 3, Vers 19. Das scheint also was Typisches zu sein. Also bei den Irrlehrern spielt das Triebleben eine Rolle, die Geltungssucht spielt eine Rolle. Irrlehrer mögen sich vielleicht auf einzelne Bibelstellen berufen, aber sie widersprechen dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Und was besonders wichtig ist bei Irrlehrern, sie kommen aus finsteren Quellen mit süßen Worten daher. Irrlehren werden ideologisch verbreitet. Das sind Missionare, Irrlehrer, in ihrer Weise, finstere Missionare. Und letztlich werden Irrlehren nicht mal nur an äußeren Zeichen oder im Vergleich mit der Schrift offenbar gemacht, sondern durch den Geist Gottes. Es gibt die Gabe der Geisterunterscheidung nicht umsonst. Und jedes kleine Kind Gottes kann sich von Irrlehren ganz klar unterscheiden dadurch, weil jedes Kind Gottes den Geist Gottes hat und Jesus in uns wohnt. Und wenn der Geist Gottes in mir und der Jesus in mir mit anderen Geistern, die nicht von ihm kommen, in Berührung kommt, dann erkennt man das. Das merkt man. Und das ist eigentlich das tiefste Kriterium. Man kann Irrlehren nicht nur nach äußeren Gesichtspunkten fassen, sondern das ist eine zutiefst geistliche Angelegenheit. Aber der Jesus in mir ist stärker. Und das Licht in mir, das macht alle Finsternis offenbar. Und jetzt sage ich Amen.
Das Thema war wichtig genug, dass wir den Abend damit verbracht haben. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns da mitgenommen hast. Du hast am Anfang die Befürchtung geäußert, es könnte sein, dass mehr Fragen am Ende bleiben als Antworten. Ich denke, es bleiben Fragen. Andererseits waren auch sehr viele Antworten dabei. Es gab für mich auch Antworten, da hätte ich vorher gar nicht gewusst, wie ich die Frage dazu formulieren soll. Aber man merkt, dass was zur Ruhe kommt, dass auch eine Antwort da ist, die vom Heiligen Geist hineingesprochen wird und wo manche Fragen danach auch gar nicht mehr nötig sind. Und all das steht nebeneinander und wir bleiben auf dem Weg zu wachsen und ihm persönlich näher zu kommen, auf Jesus zuzugehen und all das noch tiefer zu erfassen, was du uns jetzt hier versucht hast mitzugeben. Und ich hoffe, wir kommen auch persönlich hinterher, bei all dem, was du angerissen hast, in diesen Punkten wirklich vorwärts zu gehen und auf ihn zu schauen. Und ich weiß nicht, ob du noch kurz mit uns beten könntest und uns Gottes Segen zusprechen könntest. Und dann ist Schluss.
Wo wir so dankbar sind, alle miteinander, ist dies, dass wir dich kennen. Dass wir deine Kinder sind. Dass wir als die Deinen zusammengehören. Dass wir die Gemeinschaft der Heiligen haben. Und du mitten unter uns. Und dass wir dein Wort haben. Und zu deinem Wort deinen Geist, der uns dein Wort auftut und es zur Nahrung werden lässt, zu Leben bringt. Herr, bei all den Fragen, über die wir heute nachgedacht und gesprochen haben, komme du mit deinem Frieden, mit deiner heiligen Gegenwart, mit deiner Klarheit. Du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Du selbst in Person bist die Wahrheit und in dir ist keine Lüge. Du selbst bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus. Dabei wollen wir bleiben, darin wollen wir dich ehren. Dafür wollen wir dir danken und nie aufhören, dich zu loben, bis wir dich einmal sehen von Angesicht zu Angesicht. Und die vielen, die auch geglaubt haben, auch gehofft haben, auch ihr ganzes Leben auf dich gesetzt haben, dir vertraut haben, dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben und mit ihnen uns austauschen, einmal im Reich Gottes über alles, wie wir es gesehen und wie wir es erlebt haben und wie wir es nun vor Augen haben. Schenke uns diesen Blick nach vorn, den Blick auf dein Reich hin, auf die Vollendung, auf dieses, dass du Gott sein wirst, alles in allem. So segne und behüte uns, lass dein Angesicht über uns leuchten, sei uns gnädig und gib uns deinen Frieden. Amen.